Radio 1. Nur für Erwachsene.
Für bzw. mit unserem nächsten Gast begeben wir uns nach Berlin-Lichtenberg. Dort spielt die Geschichte der Geschwister Tham und Dennis, Kinder vietnamesischer Einwanderer, die ein Zufall mit Hoa Binh zusammenführt, eine junge Frau, der nicht zuletzt durch die Hilfe der beiden die Flucht vor dubiosen Leuten gelingt. Der verkehrte Himmel heißt der Comic und der Comic-Künstler heißt Michael Ross. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, danke schön.
Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also dieser Comic ist ganz viel. Der ist Krimi und Action, aber es ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht um Abenteuer, es geht um Freundschaft, Familie, auch Liebe. Und es ist auch eine ganz besondere gesellschaftspolitische und Milieugeschichte, die darüber hinausgeht, also über diese Sujets. Vielleicht erzählst du erstmal, Michael, die Idee. Also die Idee, eine solche Geschichte zu spielen, zu erzählen. Lichtenberg, diese Community, was war die Idee?
Das kam so ganz langsam. Also ich habe 2015 dieses Angebot bekommen, in Lichtenberg mit einer Freundin zusammen eine Comic-AG zu unterrichten an einer Willkommensklasse, einmal die Woche. Eben mit jungen Geflüchteten Comics zu zeichnen. Und das haben wir über 2 Jahre gemacht dort und daraus hat sich das so weiterentwickelt, dass wir dann auch an regulären Grundschulen unterrichtet haben, an der Hans-Rosenthal-Schule und der Schule am Röderplatz. Diese Comics-AGs eben, weil es in Berlin ja diesen Lehrermangel gibt und dann holt man irgendwann die Künstler in die Schulen und dann sind die dort. Und jetzt, das hat jetzt, ging bis 2022 ungefähr und ja, in diesen 7 Jahren hat sich irgendwie das bei mir entwickelt, so ich jetzt kenne ich das Viertel ein bisschen, ich kenne die Schüler, ich habe so ein Gefühl für den Ort bekommen und vielleicht könnte man hier was erzählen. Und das war eigentlich so die Grundlage des Buches.
Ja, und dann findest du vier Hauptcharaktere, sind die Geschwister Tham und Dennis. Junge Mädchen, die sind irgendwie unterwegs auf dem Polenmarkt und kommen in lernen eine junge Frau kennen, die eingesperrt ist in ein Auto, Hoa Binh, und später kommt noch Alex dazu. Also das sind so 4 junge Leute, die so nebeneinander, deren Geschichte so nebeneinander erzählt wird. Vielleicht stellst du mal diese Konstellation vor. Was erleben die miteinander, ohne die ganze Geschichte zu spoilern?
Die Konstellation ist, dass die Hauptfiguren Tham und Dennis sind Geschwister, also der ältere Bruder und die kleine Schwester. Und die treffen eben auf Hoa Binh und daraus ergibt sich erstmal aber nichts. Es ist nur so ein seltsames Zusammentreffen auf diesem Parkplatz. Und dann lernen wir so ein bisschen in Lichtenberg ihre Familie kennen, die Eltern von Tham und Dennis. Und dann taucht eben auch noch Alex auf, der so ein bisschen so ein deutsches Schlüsselkind ist. Also die Mutter arbeitet sehr viel, ist alleinerziehend und der ist so sehr investigativ und findet Sachen raus und hat eine Drohne, mit der Leuten nachfilmt. Und der führt eigentlich durch seine Ermittlungen sozusagen die Tham und Dennis wieder auf die Spur von Hoa Binh.
Genau, also wir dürfen jetzt nicht zu viel verraten. Also es entwickelt sich wirklich dann eine sehr spannende, auch actionreiche Geschichte, die reinführt auch in ein kriminelles Milieu von Menschenhändlern und so weiter. Also ohne jetzt wirklich zu viel zu verraten. Du hast ja schon angedeutet, du bist so in Lichtenberg, warst du sehr viel unterwegs, aber dann in diese deutsch- oder wirt-deutsche Community reinzugehen, muss man auch recherchieren, also muss ja auch, wie leben die Menschen miteinander, wie gehen die miteinander um und so weiter und so fort, um das auch, man recherchiert wahrscheinlich mehr, als man dann benutzen kann, aber um wirklich auch wahrhaftig erzählen zu können, ne? Also so ein Anspruch auf Wahrhaftigkeit, das sind ja letztlich immer noch eigene fiktive Charaktere, die du erzählst, keine real existierenden Person, aber trotzdem muss es sehr glaubhaft sein und wahrhaftig. Wie hast du recherchiert? Also wie bist du da vorgegangen?
Also die Hauptsache war wirklich dort zu sein und diese Schulerfahrung zu haben. Und da lernt man ja schon auch Menschen auch kennen über so eine lange Zeit, wenn man irgendwie die Klassen über 3-4 Jahre begleitet. Aber bestimmte Räume bleiben natürlich verschlossen, also die du in der Schule nicht kennenlernst, zum Beispiel das Zuhause. So. Das ist natürlich, die Eltern holen die Kinder ab und dann lernt man die schon auch kennen. Und da haben wir dann sehr viele Wirtdeutsche sehr, sehr nett geholfen, um meine ganzen doofen Fragen zu beantworten. Und da habe ich angefangen, diese Interviews zu führen eben. Um rauszufinden, wie ist das, also wie streng sind vietnamesische Eltern, was beschäftigt euch, was ist eure Beziehung zu euren Eltern und wie läuft das mit euren Geschwistern. Und da hat mir auch natürlich auch sehr geholfen, dass die Vietdeutschen selbst gerade sehr viel anfangen, YouTube zu machen, Podcasts zu machen, sehr viel von ihrer Erfahrung zu erzählen, was natürlich enorm geholfen hat, weil dann hört man es direkt, wie es den Leuten, was so die verschiedenen Geschichten sind.
Ja, was ich wirklich toll finde, ist, es gibt inzwischen mehr und mehr Geschichten. Also sie selbst erzählen ihre Geschichten und es gab neulich, war auch Marc Waschke hier, ein Tatort, der in dieser Community spielt und so weiter. Es gab die Serie Nackt über Berlin von Axel Ranisch, also die sich auch wirklich so ein bisschen in diese Community, die gehören zu uns. Das sind ja Menschen, die mit uns leben und trotzdem weiß man so wenig und das finde ich total interessant. Was du machst in dem Comic ist, du hast ja zum Beispiel auch vietnamesische Sprache, also du hast Sprechblasen, deutsche, und wenn sie sich miteinander unterhalten, hast du die vietnamesischen Sprechblasen. Hast du da auch aus der Community jemand gehabt, der dir das übersetzt? Wie bist du da vorgegangen?
Genau, also ich spreche kein Vietnamesisch, deswegen habe ich da auf jeden Fall Übersetzungshilfe gebraucht und das ist auch ganz wichtig, also dieses Feedback auch zu bekommen. Im Buch tauchen auch ein paar vietnamesische Songs auf, die dann auch übersetzt werden. Also es ist dabei hilft auf jeden Fall sehr wichtig.
Ja, was ich total irre finde, also ich bin kein ausgewiesener Comic-Fan. Ich habe angefangen zu lesen und habe gedacht, ich sehe einen Film. Also so wie du die Geschichte erzählst in diesem Comic, sieht man nicht nur die Bilder, sondern man sieht die Phase quasi fast als Bewegtbild. Also ich sehe die Szenen natürlich als Bewegtbild, wenn ich sie lese, ja, obwohl es kein Bewegtbild ist. Hast du wie so Storyboards manchmal gezeichnet werden für Filme, was jetzt vielleicht gar nicht mehr so existiert, gibt es ja keine Zeichner mehr oder selten, ne? Bist du da auch so filmisch rangegangen, also auch was die Dramaturgie betrifft, die Zuspitzung, die Action-Szenen, sagt, okay, wie würde ich mir das als Film vorstellen, wie läuft sowas ab?
Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir fast nicht mehr nicht filmisch denken können. Also wir konsumieren so viel Filme, dass wir automatisch filmisch denken, obwohl im Comic es möglich wäre, ganz anders Dinge darzustellen. Von daher ist es so ein bisschen traurig und gut zugleich.
Ja.
Mein Ziel ist einfach, dass wenn jemand das Buch aufschlägt und vielleicht auch kein Comic-Fan ist oder noch nie einen Comic gelesen hat, dass der trotzdem das genießen kann und das spannend findet und im besten Fall das Buch auch nicht mehr weglegen kann. Und da ist natürlich dieses rasante Erzählen und dieses Dynamische, was ich auch sehr viel aus dem Manga gelernt habe, einfach weil die sind die Meister im dynamischen Erzählen. Und das versuche ich halt auch irgendwie anzuwenden, sodass man wirklich in so einen Storytunnel reingerät.
Total drin in dem Storytunnel gewesen. Und ist, glaube ich, dein erster Schwarz-Weiß-Comic, oder?
Ja, endlich traue ich mich mal. Ich bin großer Schwarz-Weiß-Fan.
Warum muss man sich trauen? Also was ist der Unterschied?
Weil es ist immer noch so, dass die Bücher sich schlechter verkaufen, wenn sie nicht in Farbe sind.
Ach so,
ja, okay. Deswegen ist das ändert sich so langsam durch den Manga auch. Ich meine, die Mangas verkaufen sich ja sehr gut und sind alle schwarz-weiß.
Ja.
Aber es ist so ein bisschen so ein Risiko immer noch.
Ah, okay. Also dieses Risiko werden wir jetzt senken, weil natürlich jetzt alle total neugierig geworden sind auf diesen Comic, Der verkehrte Himmel. Das ist, glaube ich, ein vietnamesisches Gedicht, ne? Der Titel, der da zitiert wird.
Genau, das ist von der vietnamesischen Dichterin Hoc Xuan Hong. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Die ist 1772 bis 1822 gelebt und hat eben ein Gedicht, in dem diese Zeile auftaucht. Und so eine leichte Anlehnung ist natürlich auch an das Buch von Christa Wolf.
Der geteilte Himmel.
Mit dem geteilten Himmel.
Ja.
In ihrem Buch geht ja die politische Grenze noch durch Deutschland und inzwischen habe ich das Gefühl, diese Grenzen verlaufen wohl ganz anders, aber sie sind nicht weniger tödlich und die Menschen, die sie übertreten wollen und weil sie ein besseres Leben suchen oder weil sie einfach keine Zukunft sehen, setzen sich großen Gefahren aus und deswegen dachte ich, der Titel könnte ganz gut passen.
Der passt sehr, sehr gut. Und du bleibst noch ein bisschen, wir reden noch ein bisschen weiter, aber Ihnen sei auf jeden Fall schon mal dieser Comic empfohlen und vielleicht auch schon der Hinweis, sage ich nachher auch nochmal, es gibt eine Buchpremiere am Donnerstag um 19 Uhr im Luisenbad in der Badstraße im Wedding, ist das, glaube ich, ne? Wedding. Da wirst du auch sein und deine Bücher auch signieren, so Sie welche haben wollen hier. Er hat ein paar Exemplare mit. Genau. Und du bleibst noch bei uns und dann reden wir noch ein bisschen weiter. Dankeschön. Nach wie vor bei uns ist der Comic-Künstler, der verkehrte Himmel, wollte ich gerade sagen, Michael Ross. Heißt, er hat den Comic gemacht, der verkehrte Himmel, erschienen bei Avant. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und jetzt, wo du schon mal bei uns bist, lass uns doch mal ein bisschen über dich reden. Wann ging das los? Also du bist in München, glaube ich, geboren. Ne? Du bist 2007 nach Berlin gekommen. Wann ging das los mit dir und dem Comic? Was war das für eine Geschichte mit euch beiden?
Das ging in der Stadtbibliothek München-Mosach los. Das ist so in Nähe vom Olympiastadion. Man kennt das so ein bisschen als OEZ und so. Da hat unsere Mutter uns immer hingeschleift. Wir sind drei Brüder. Und jeder hatte einen Kinderbibliotheksausweis und konnte 20 Bücher ausleihen. Und das haben wir immer maximal ausgereizt. Mit jeweils jeder 19 Comics und ein Textbuch, weil das hat meine Mutter darauf bestanden, es muss ein Lesebuch dabei sein. Und so haben wir irgendwie, die waren ganz gut sortiert als für so eine kleine Bibliothek. Und da hat sich irgendwie bei uns allen dreien das total eingegraben, dieses Medium des Comics. Und seitdem ist das nie wieder weggegangen.
Irgendwie. Okay, kannst du dich noch an diese Comics erinnern, die du damals ausgeliehen hast?
Ja, natürlich, also lebhaft. Weil wir haben die... Es waren ja auch nicht so viele Bücher, die alle irgendwie 10-mal gelesen, weil wir die auch 10-mal ausgeliehen haben.
Und gab es da so einen, wo du, also so ikonisch, wo du gesagt hast, so möchte ich, das möchte ich auch machen? Also auch so, wo dich die Geschichten so fasziniert haben?
So also die ganzen franco-belgischen Klassiker natürlich, also irgendwie Timon Struppi und Yoko Tsuno und also es ist so eine Menge. Asterix war so die ganzen franco-belgischen Klassiker eigentlich dort vertreten. Und so, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich will das selber machen, das ist dann später über diese neue Schule von französischen Comics gekommen, also Christophe Blain und Jean Sfar, Louis Trondheim, diese Sachen, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so wow, ich sehe diese Bilder und bin neidisch, weil ich nicht verstehe, wie man so gut zeichnen kann.
Aha, okay, und deswegen hast du nämlich erstmal auch was anderes gemacht, du hast Theaterschneider gelernt, richtig?
Genau.
Das ist ja auch eine ungewöhnliche Entscheidung, wie bist du in diese Theatergeschichte und Theaterschneider Richtung gegangen?
Also ich fand handwerklich Arbeiten immer interessant so und mir war klar, dass es mit den Comics irgendwie, war damals noch überhaupt nicht ein Thema, dass man das beruflich machen kann in Deutschland. Ich habe da überhaupt keine Perspektive gesehen. Und dann dachte ich mir, so eine Ausbildung, das kann nicht schaden. Und das hat mir tatsächlich über 10 Jahre auch ein bisschen die Comics finanziert. Als Handwerker kannst du ja immer arbeiten und es war ganz, es hat ganz gut geklappt irgendwie.
Und jetzt kannst du aber davon leben. Und das bist du aber, glaube ich, einer von wenigen Comic-Künstlern, weil ich habe zum Beispiel gelesen, wir haben uns auch darüber unterhalten, dass gerade die französische und franco-belgische Comic-Szene ein ganz anderes Standing, also die Künstler da ein ganz anderes Standing haben, als hier in Deutschland, wo das immer noch so eine Nischenkultur ist. Hast du eine Erklärung dafür, warum das hier irgendwie noch immer so eine Sparte ist? Also ist ja eine Sparte, aber einfach nicht so richtig in der Wahrnehmung so da ist, wo es hingehört?
Also ich habe eine Theorie, die ist aber ein bisschen langatmig.
Komm, erzähl.
Ich glaube, wir hatten zu lange Faschismus in diesem Land. Deswegen, und das geht mit Comics nicht so gut zusammen. Und das ist ganz eindeutig. Also die ganzen großen Zeichner sind vor den Nazis geflohen aus Deutschland. Mhm. Und vor dem Nazi-Deutschland hatten wir diese Zeichner im Land. Und wir hatten große Talente und große Zeitschriften, auch die Illustrationen, wo wirklich Meister gearbeitet haben. Und das haben wir alles verloren. Und sowas wächst nicht einfach wieder nach.
Also das, auch nach so vielen Jahren nicht. Also dass so die nächste, übernächste Generation auch so ein ganz eigene Szene und ein eigenes Selbstbewusstsein auch in dieser Kunstform.
Ich glaube, wenn sowas einmal, wenn eine Kultur einmal was verlernt, zum Beispiel, dass man Bilder anguckt und Bildergeschichten liest, dann wächst das, weil dann wird es ja auch den Kindern nicht weitergegeben. Also dann bleibt es so eine Leerstelle. Und ich glaube, es dauert sehr lange, bis das dann wieder sozusagen von außen reinkommt, wo Leute dann wieder in die Kultur das reintragen.
Nun bist du, also wie gesagt, du bist angekommen, du bist, wirst wahrgenommen als Comic-Künstler, du kannst davon leben, du hast schon tolle Comics gemacht, Beethovens Jugendjahre zum Beispiel, ne? Goldjunge war so eine Geschichte, die du erzählt hast, wo ich mich dann auch frage, wie suchst du dir deine Themen? Also du hast jetzt bei dem Comic, hast du erzählt, vor welchem Hintergrund du auf diese Geschichte gestoßen oder die dich da irgendwie geholt hat. Aber bei Beethoven ist es wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte. Wie suchst du dir zum Beispiel dein nächstes Thema? Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich ja schon wieder eins oder eine Geschichte, die du erzählen willst, oder?
Ist noch sehr diffus. Also der,
ja, aber wie fängt sowas an? Dass du sagst, selbst wenn es diffus ist, sagst du, okay, das könnte etwas sein, was zu einer Geschichte wird.
Also zum Beispiel bei dem jetzigen Buch, Der verkehrte Himmel, war das so, dass ein erstes Bild aufgetaucht ist. Mhm. Und das habe ich, also ich arbeite mit einem Lektor zusammen, der diesen ganzen Schreibprozess begleitet. Der heißt Jean-Baptiste Courceau, der ist Übersetzer eigentlich. Und wir reden immer über die Geschichten, die man machen könnte. Und da hat er sehr früh gesagt, als ich ihm dieses erste Bild erzählt habe, nämlich von drei Mädchen, die mit Rollerskates durch diese Sommerbetonhitze Lichtenbergs flitzen, meinte er, das ist ein erstes Bild, was dich zu einer Geschichte führen könnte. Mhm. Und dann hat man ein erstes Bild und dann kann man dem Bild nachgehen, gucken, gesellen sich noch andere Bilder dazu oder eine Szene oder eine Figur. Und so taucht eine Geschichte manchmal sehr magisch Stück für Stück auf.
Also das heißt, das ist im Prinzip auch die Arbeit eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin. Ne? Also man hat irgendwie eine Figur, eine erste Idee, ein Gefühl und lässt sich dann weiter treiben. Oder fängst du dann an zu plotten? Also sagst, okay, das sind die drei Figuren und denen gebe ich jetzt eine Geschichte und die plane ich jetzt, weil du musst ja dann auch deine Bilder folgen irgendwie. Also eine Dramaturgie, genau wie ein Schriftsteller, dann ja auch eine Dramaturgie finden für die Geschichte, oder?
Also es ist ein sehr diffuser Prozess. Mhm. Also wenn man es beschreiben müsste, wie man arbeitet, dann, wenn man das jemand erzählen würde, wie das tatsächlich abläuft, die Leute würden sich schlapp lachen. Weil das sowas von unlogisch ist und diffus und chaotisch auch. Also wirklich, dass man wirklich völlig schwimmt und gar nicht weiß, was man da tut. Und ich finde es dann sehr beruhigend, andere Künstler zu hören, die darüber sprechen.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe mich sehr gehört gefühlt von dem kleinen Videoausschnitt von David Bowie aus dem Interview, wo er sagt, wenn du so im Meer schwimmst, dann verlierst du die Bodenhaftung. So muss es mit der Kunst sein. So, dass du gerade denkst, so, oh, wo bin ich?
Ja.
So, ist noch Land in Sicht? Dann meint er, dann bist du am richtigen Punkt, wo du vielleicht was Spannendes machen könntest. Und so fühlt sich das auch ein bisschen an, während man an den Sachen arbeitet.
Ja.
Und dass es bis sie fertig sind, weiß man nicht, ob das nicht totaler Quatsch ist.
Es ist kein totaler Quatsch. Du machst einen guten Comic nach dem anderen. Der letzte jetzt, wie gesagt, Der verkehrte Himmel von Michael Ross bei Avant. Toller Comicverlag erschienen. Und am 11.07., also übermorgen, ist die Buchpremiere 19 Uhr in der Bibliothek am Luisenbad im Wedding. Du wirst da sein, wirst signieren. Vielen Dank, Michael, dass du da warst und viel Erfolg für die nächste Geschichte und fürs Schwimmen im Meer dann.
Ja,
und fürs Ankommen.
Danke für die Einladung.
Tschüss.